Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 31. Dezember, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer letzten Folge in diesem Jahr von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer, zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Schönen guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, und einen wunderbaren 31. Dezember all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, wir blicken ja auf ein sehr bewegtes Jahr zurück. Nicht nur, dass dieser Podcast hier entstanden ist und auf ein sehr positives Echo stößt. Es ist auch dieses Jahr sehr viel auf dem geopolitischen Schachbrett passiert, angefangen natürlich mit den Kriegen in der Ukraine und in Nahost, aber auch die Verfestigung der Beziehung der Staaten des globalen Südens und der damit zusammenhängenden Entstehung der multipolaren Weltordnung waren sicherlich Themen, die uns dieses Jahr hier nicht nur in diesem Podcast, sondern die globale Welt da draußen beschäftigt hat. Frau Kneißl, wenn Sie jetzt auf dieses Jahr zurückblicken, was waren denn für Sie die prägendsten Ereignisse? Was wird von diesem Jahr in Erinnerung bleiben?
Also für mich war zweifellos eine Zäsur, dass ich den Libanon verlassen konnte, durfte am 6. September und Richtung Russland gezogen bin. Das war eine wunderbare, schöne Wendung in meinem Leben. Und in dieser persönlichen Wendung war ich dann eigentlich mit so viel anderem beschäftigt, auch mit dem Aufbau eben unseres Zentrums für geopolitische Schlüsselfragen Russlands, dass ich zwar zum einen in meiner Arbeit mit unserem Podcast-Thema ständig konfrontiert, und wir haben ja auch unsere wunderschönen Freitagvormittagsgespräche, aber ich habe jetzt ganz ehrlich ein wenig Mühe in dieser Dichte des Jahres 2021 für mich, wirklich jetzt die zwei, drei Aussagen zu finden, wo ich sagen würde, genau das war's. Weil nichts in der Geschichte ist monokausal, und ich sage immer, im Rückspiegel der Geschichte braucht man schon eine Weile und Abstand, um zu sagen, aha, das war jetzt der Wendepunkt oder das war's nicht. Um den früheren chinesischen Premierminister Zhu Enlai zitieren zu dürfen, es war zweifellos eine der begnadetsten Denker des Mao-Regimes, Regierung, wie man das bezeichnen will. Aber Zhu Enlai soll in den frühen 70er Jahren diese berühmte Aussage getätigt haben, als ihn ein französischer Journalist fragte, wie sehen Sie die Folgen der französischen Revolution von 1789? Worauf Zhu Enlai in den 1970er Jahren geantwortet haben soll, es ist noch zu früh, dies zu beurteilen. Also das breite gesamte Bild. Wenn wir jetzt sagen 2023, was ist passiert, was hat die Weltgeschichte sozusagen eine Runde weitergedreht, vielleicht in die falsche Richtung, ist schwierig festzunageln. Aber das Thema, das uns jetzt seit drei Monaten im Wochenrhythmus beschäftigt, wird uns auch 2024 beschäftigen. Und ich glaube, wird im Rückspiegel der Geschichte, wenn ich dieses Bild nochmals bemühen darf, zweifellos als Wendepunkt gesehen werden. Als die Hamas ihre Angriffe startete am Samstag, den 7. Oktober, war das fast zum Jahrestag, 50. Jahrestag des Oktoberkrieges, Yom Kippur-Krieges von 1973. Und ein halbes Jahrhundert später ist die gesamte Palästina-Frage, ist die gesamte Nahost-Problematik oder Westasien, wie ich es lieber bezeichne, wieder explodiert, und wir wissen noch nicht, wie diese Konfrontation ausgeht, ob sie als Regionaldrama weiter vor sich hinköcheln wird, mit all den schlimmen Verwerfungen für die betroffenen Menschen, oder ob es zu einem größeren Showdown auf Großmachtebene geht. Talkshow-Gäste, Analysten werden nicht müde, seit Mitte Oktober also geradezu eine Art Armageddon heraufzubeschwören. Ich habe mich immer wieder dagegen ausgesprochen, weil ich nicht den Eindruck habe, dass irgendjemand ein echtes Interesse an einem Zusammenprall der Großmächte haben kann. Was aber nicht auszuschließen ist, ist, dass die israelische Regierung unter Premier Netanyahu ein solches vielleicht noch provozieren könnte. Also das wäre mal das eine. Und die andere große Thematik, die sich weitergedreht hat, militärisch wie auch politisch, ist zweifellos die Auseinandersetzung zwischen der NATO und Russland auf dem Schlachtfeld Ukraine, wo de facto seit Juni eine Gegenoffensive im Gange ist. Aber laut militärischer Einschätzung ist diese gescheitert oder zumindest in einem Patt. Und hat die russische Armee seit dem Sommer, Herbst 2022 eine Art Stellungsverteidigungskrieg geführt, hat sich jetzt das Blatt gewendet in den letzten Wochen und die russische Front ist dynamischer geworden. Also Russland geht in die Offensive und kann erste weitere Gebietsgewinne verzeichnen. Und nicht nur das, also auf geopolitischer Ebene hat sich hier vieles dahingehend gedreht, dass sich die Einschätzung des Westens also um 180 Grad gewendet hat. Nämlich hieß es noch vor genau einem Jahr, die russischen Streitkräfte seien am Ende und es wird also zu diesen und jenen Veränderungen kommen. So lauten jetzt an sich fast unisono die Schlagzeilen von Financial Times über Economist und was passiert, wenn Russland den Krieg gewinnt, ja? Also im angelsächsischen Raum, vor allem in den USA, ist die Debatte ja viel freier und bunter als in Deutschland oder Österreich. Wenn man weiterhin, also fast wie ein Amen im Gebet sagt, Russland muss besiegt werden und Russland wird besiegt werden. In den US-Talkshows, im britischen Parlament wird da schon ganz anders diskutiert. Da weiß man jetzt nicht, ob sozusagen gewisse Leute vielleicht bis zum Äußersten gehen könnten. Und ich weiß nicht, was dieses Äußerste sein kann, weil sie es eben nicht zulassen können, dass es zu dieser nicht militärischen Niederlage kommt. Was immer dann als Sieg zu bezeichnen ist und ab wann man von einem Sieg sprechen kann, für wen auch immer, ist wiederum eine andere Sache. Die Situation hat sich gedreht. Also das, ich würde mal sagen, das militärische Blatt hat sich zugunsten Russlands gewendet. Das wirtschaftliche Blatt tat dies spätestens im Juni des Jahres 2023. Ich erinnere mich, als beim St. Petersburger Wirtschaftsforum Präsident Putin in seiner Plenarrede daraufhin verwies, dass Russland unter den 10 größten Wirtschaftsmächten sei auf Platz 6. Aber dabei sein könnte, Deutschland zu überholen. Und genau das passierte auch. Also 2 Monate später hatte dann Russland Deutschland überholt unter den 10 größten Wirtschaftsmächten. Das ist das wirtschaftspolitische Ereignis. Und in Russland ist an sich eine, wie soll ich sagen, es hat sich es ist eine Stimmungslage und ich habe jetzt doch das Land ein wenig Land auf Land ab bereist. Ich spreche viel mit jungen Menschen, die ich unterrichte und Kollegen aller Art und auch Journalisten. Die Stimmung ist zuversichtlich.
Ja, und die Stimmung ist hier im Westen und vor allen Dingen auch in Deutschland so langsam, aber sicher am Kippen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und da können wir dann auch gleich über unser erstes Ereignis zu sprechen kommen, das uns zu Beginn des Jahres, nämlich genau genommen am 25. Januar beschäftigt hat. Dort hat Deutschland nämlich beschlossen, schwere Waffen, genau genommen Leopard Panzer an die Ukraine zu liefern. 14 Stück sollten es damals gewesen sein. Zu jener Zeit haben dann viele weitere Länder sind der Entscheidung damals gefolgt und haben ihrerseits auch aus ihren Beständen Kampfpanzer vom Typ Leopard an die Ukraine geliefert. Das war zu jener Zeit eine Debatte, die Deutschland wirklich bewegt hat. Die Frage, inwiefern Deutschland und der Westen mit dieser Entscheidung zur Kriegspartei wird, stand auch damals zur Debatte. Kurze Zeit später sprach dann auch Außenministerin Annalena Baerbock, Sie erinnern sich sicherlich daran, noch im Europarat davon, dass wir einen Krieg gegen Russland kämpfen, was natürlich viele von russischer Seite als eine de facto Kriegserklärung verstanden haben, wenn sie das so ganz offen ausspricht, auch noch im Europarat. Das sorgte doch damals für große Schlagzeilen, vor allem in Russland, in westlichen deutschen Medien wurde das Ganze relativiert, als ein Versprecher abgetan. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie denn jetzt rückblickend auf diese Entscheidungen der westlichen Staaten, die Ukraine derartig hochzurüsten und sich quasi zur Kriegspartei zu machen?
Ja, es ist vieles im Jahr 2022, 2023 wahrscheinlich in die Öffentlichkeit hochgeschwappt, was ja an sich seit 2014 schon im Laufen war, nämlich diese massive militärische, nachrichtendienstliche und auch wirtschaftliche Intervention des Westens auf allen Ebenen. Also, dass die ukrainischen Streitkräfte ab 2014 ausgebildet wurden, und zwar von Spezialkräften, die eher nach dem Motto arbeiten, wir machen jetzt eine Entsatzaktion, eine Kommandooperation, aber keinen Panzerschlacht. Das wurde sozusagen zum Bumerang für die ukrainischen Streitkräfte im Jahre 2022. Und all dieses Waffenmaterial hat sich als relativ zwecklos erwiesen aus zwei Gründen. Zum einen braucht es Personal, erfahrenes Personal. Es braucht funktionierende Befehlsketten, damit ein Krieg geführt werden kann, damit das Ganze funktioniert. Das fehlt auf ukrainischer Seite. Es fehlen die Piloten, die entsprechend Englisch können. Es fehlen die, es fehlt die Infanterie, es fehlen die Panzer, Soldaten mit Erfahrung. Und man hat also kurzfristigst Menschen rekrutiert, die regelrecht zum Kanonenfutter wurden, wie dieses Wort vor über einem Jahrhundert einmal länger sogar noch geprägt wurde von britischer Seite. Ich glaube, es war sogar im Krimkrieg in den 1860er Jahren, als dieser Begriff das erste Mal hochkam, Cannon Fodder. Und das andere ist, dass es auch Munition bedarf. Also nun geht es nicht nur um Geld und um politische und wirtschaftliche Rückendeckung, sondern es wird doch immer klarer, also Leute, die sich auskennen und dann sozusagen auch mit den Fakten rausrücken. Und das passiert wirklich interessanterweise viel, viel mehr in den US-amerikanischen Medien als in irgendeinem deutschsprachigen Medium. Da kann man dann nachlesen, in der Washington Post vor einigen Tagen hat ein Kolumnist geschrieben, der aus dem Militär kommt, Max Booth, hat geschrieben, ja, selbst wenn der Kongress jetzt weiterhin massiv Unterstützung Richtung Ukraine schicken würde, es würde nichts bringen, aus dem einfachen Grund, dass wir, die USA, diese Munition nicht produzieren können. Also es scheitert am Nachschub an Munition. Und so stellen sich sozusagen die physischen Grenzen des gesamten Scheiterns dar.
Ja, und das ist interessant, dass Sie das sagen. Ich hatte jetzt gerade heute Vormittag noch ein Interview gesehen bei NTV, wo eine junge Dame vor Ort aus Kiew interviewt worden ist und befragt worden ist zur militärischen Situation. Und sie meinte, die Lage sei dramatisch. Es fehlt eben genauso, wie Sie ausgeführt haben, an Munition. Es fehlt an, vor allen Dingen aber auch, meinte sie, an der Bereitschaft der jungen Menschen, in diesen Krieg zu ziehen, der nicht gewonnen werden kann. Also dramatische Lageberichterstattung von NTV. Das heißt, so langsam, aber sicher kommt es auch hier in den Medien an, dass man diesen Krieg gegen Russland eben nicht kurzerhand gewinnen kann. Aber dennoch, Frau Kneißl, und damit kommen wir jetzt auf unser nächstes Thema, auf den nächsten spannenden Punkt in unserem Jahresrückblick zu sprechen, nämlich den 17. März. Der 17. März 2023 wird als der Tag, in die Geschichte eingehen, an dem der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgesprochen hat. Damals war der Vorwurf, dass er in eine rechtswidrige Deportation von Kindern aus besetzten Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation persönlich verantwortlich sei. Das teilte damals der Strafgerichtshof mit. Ja, und seitdem ist es Putin quasi unmöglich gemacht worden, Länder zu betreten, die den Internationalen Strafgerichtshof und damit auch den Haftbefehl anerkennen, da ihm in den dortigen Ländern eben eine Verhaftung droht. Ja, Frau Kneißl, das war wirklich doch ein Ereignis, das die Gemüter hier bewegt hat. Wie blicken Sie denn darauf zurück und wie ordnen Sie das ein?
Ja, also zur Erinnerung, den Internationalen Strafgerichtshof, der auf Basis des sogenannten Römer Statuts Mitte der 90er Jahre geschaffen wurde, ist von vielen Staaten nicht anerkannt. Das heißt, sie verwehren sich seiner Jurisdiktion, der Rechtsprechung. Dazu gehören die USA, Großbritannien, China und auch die Russische Föderation und einige andere Staaten, wie beispielsweise Israel. Die Motivation all dieser Regierungen zu sagen, wir unterwerfen uns nicht dem Internationalen Strafgerichtshof, ist die Sorge, dass ihre Soldaten, die oftmals international im Einsatz sind, sozusagen vor ein internationales Tribunal geladen werden könnten und sozusagen persönliche strafrechtliche Verantwortung. Es geht ja hier nicht um die staatenrechtliche Verantwortung, sondern um die individuelle strafrechtliche Verantwortung. Wenn aber jetzt ein Staat nicht Vertragspartei ist, und das ist eben Russland nicht, dann findet dieses Statut nicht Anwendung. Das ist so im internationalen Recht. Und daher hat an sich dieser Haftbefehl außer PR-Getrommel keine rechtlichen Auswirkungen, rein völkerrechtlich gesprochen. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich so in gewisser Weise ein gefundenes Fressen für all jene, die sozusagen alles Böse dieser Welt in Moskau verorten wollen. Mir erschien das, also ich habe das von Anfang an eben versucht, dagegen zu argumentieren mit genau den Argumenten, die ich jetzt gerade ausgeführt habe. Aber wenn man jetzt im Ganzen noch hinzufügt, was man wirklich als Anlass nimmt, als Aufhänger sozusagen für den Haftbefehl, nämlich den Vorwurf, dass hier Kinder entführt worden seien, dann ist das, wenn man hier ein wenig an der Oberfläche kratzt, dieses Vorwurfes, auch der erweist sich als haltlos, weil es wurden Kinder aus Kriegsgebieten evakuiert und dort, wo es beispielsweise Rückführungen gab, weil die Eltern wieder auftauchten oder Großeltern oder wie auch immer, kam es ja zu diesen Rückführungen. Das heißt, die Kinder wurden jetzt nicht in Bausch und Bogen umgesiedelt, wie das eben heißt, sondern es sind Kinder auch wieder zurückgereist. Also mir erscheint dieser gesamte Vorwurf äußerst haltlos. Und wenn man dem jetzt gegenüberstellt, und man darf natürlich nie hier Dinge vergleichen, aber weder wurde gegen den Staat Israel in den letzten 3 Monate Sanktionen verhängt, beispielsweise hätte man ja auch Sportler davon abhalten können, aus Israel an der europäischen Handballmeisterschaft oder auch immer mitzuwirken, noch kam es auch nur in irgendeiner Form zu Handhabungen gegenüber Premier Netanyahu oder dem israelischen Verteidigungsminister oder Generalstabschef, obwohl die Kriegsführung im Gazastreifen alles andere als im Sinne des Völkerrechts ist, auch wenn das Scholz und Biden immer wieder gerne zitieren, weil zur Erinnerung das Gros der bislang 20.000 Getöteten sind Kinder und Frauen. Also in der Auseinandersetzung zwischen NATO und Russland, ukrainischen Streitkräften und Russland, kommen vor allem Soldaten ums Leben. Ja, es ist ein militärisches Gefecht, in dem ähnlich wie im Ersten Weltkrieg Soldaten ums Leben kommen, aber nicht Frauen und Kinder. Und hier ist einer der vielen großen Unterschiede da, ohne aber, dass es zu irgendwelchen Konsequenzen kommen würde gegenüber Israel. Also es wird wie immer mit doppeltem Maß gemessen. Und auch Israel ist, wie gesagt, aus vielen Gründen nicht Teil dieser internationalen Strafgerichtsbarkeit. Aber es wurden auch keine Sanktionen verhängt. Also so stellt sich die Situation dar. Und ich erinnere mich, als das G20-Treffen Anfang September in Neu-Delhi, Indien war. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, Indien ist Vertragspartei. Und Premierminister Modi hat gesagt, natürlich würde er den russischen Präsidenten empfangen und nicht verhaften. Er ist dann trotzdem nicht gereist, aber Präsident Putin ist nach China gereist, Präsident Putin ist in die Emirate gereist, nach Saudi-Arabien, in einige zentralasiatische Staaten wie Kirgisistan und ich glaube auch in Kasachstan. Also es ist jetzt nicht so, dass er nicht reist, wie manche sagten, er würde dann sozusagen nur in Moskau sitzen und sich nicht mehr wegtrauen. Das ist ja gerne das Bild, das man von westlichen Medien und Politikern her zeichnet, aber genau das ist nicht der Fall. Und daher ist dieser Haftbefehl, ich würde sagen, er hat eher dem Völkerrecht und dem Straf- und dieser gesamten Idee, Kriegsvölkerrecht mit Konsequenzen zu versehen, er hat eher diesem gesamten Konzept geschadet. Ja? Weil grundsätzlich ist ja dieses Konzept, das wir von den Nürnberger Prozessen her kennen und so weiter, ein richtiges Konzept. Ja, es geht also um die persönliche Verantwortung von Personen, die an Kriegsverbrechen beteiligt sind. Und nach den Nürnberger und Tokio-Prozessen wollte man an sich so etwas schaffen. Das ist dann aber nie richtig aufgegangen, erst in den 1990er Jahren. Und der Internationale Strafgerichtshof hat seither eigentlich immer nur afrikanische ehemalige Regierungschefs vor Gericht gebracht, aber nie britische oder französische oder amerikanische, aufgrund deren Vorgehen im Irak, in Libyen oder sonst wo. Also es ist ein gewisses Messen mit doppeltem Maß zweifellos da. Mehrere Mitglieder der österreichischen Bundesregierung haben öffentlich mehrfach dazu ausgerufen, dass eben Präsident Putin jedenfalls zu verhaften wäre, sollte er österreichisches Staatsgebiet betreten. Aber auch hier würde ich sagen, scheitert das Wissen dieser Regierungsmitglieder, obwohl sie es an sich besser wissen sollten, an Unkenntnis von Völkerrecht.
Ja, und was das Völkerrecht angeht, haben wir auch, wenn wir auf das nächste Event blicken, ein heißes Eisen. Es ist nämlich ein Tag, der sicherlich, das kann ich all den Zuhörern versprechen, nicht zu finden sein wird in einer der großen Jahresrückblicke bei ARD und ZDF, der aber zumindest was die Entwicklung im Ukraine-Krieg angeht, von entscheidender Bedeutung war. Und das war ein Tag, nämlich, da müssen wir jetzt schon etwas weiter zurückblicken, Frau Kneißl. Das war nämlich der 9. April, als Boris Johnson in die Ukraine geflogen ist und sich dort mit dem Präsident Zelensky getroffen hat, kurze Zeit nach Ausbruch des Krieges. Es fanden damals in Istanbul friedliche Verhandlungen statt über eine Lösung, über eine Friedenslösung in der Ukraine zwischen Unterhändlern aus Russland und der Ukraine. Und wie wir mittlerweile wissen, hat Boris Johnson damals mit seinem Besuch dazu geführt, dass Zelensky davon überzeugt worden ist, dass der Krieg nicht am Verhandlungstisch, sondern auf dem Schlachtfeld beendet werden soll. Es wurden damals Versprechungen gemacht hinsichtlich weiterer militärischer Unterstützung und es dient für viele als Beweis dafür, dass der Westen scheinbar kein Interesse hatte, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, dass es zu einer friedlichen Lösung kommt. Frau Kneißl, ist das dieses Ereignis ein Beleg dafür, dass der Westen einzig und allein das Interesse hat, diesen Krieg so lange wie möglich zu verzögern, künstlich zu verlängern, wie es ja auch von russischer Seite immer wieder betont wird. Sehen Sie das so? Würden Sie das so einordnen?
Also Johnson ist bloß ein Vertreter dieses alten Ortes, das vielleicht manchen unserer Zuhörern bekannt ist, der Perfidius Albion. Also Albion ist ein fabeltierhafter Vergleich für England. Und dass also hier sozusagen mit doppelten Karten gespielt wird und manches untermauert, sabotiert. Und Johnson wäre sozusagen dieser Perfidius Albion, der hier vieles hintertrieben hat, wo andere also alles taten, damit es eben zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch kommen konnte. Das war damals vor allem der damalige türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Und das wurde zweifellos sabotiert, torpediert. Aber ich würde sagen, es geht weit über die Rolle Johnsons hinaus, weil Johnson ist mittlerweile schon längst in der Geschichte. Jetzt könnte man sagen, da hat er in Eigenregie gehandelt. Es erschließt sich mir nicht, warum man sozusagen hier nicht zu einem früheren Zeitpunkt rationaler vorgeht. Aber das ist vielleicht auch damit zu erklären, dass vieles, wirklich sehr, sehr vieles, was mittlerweile seit Jahrzehnten passiert, von verschiedensten westlichen Staatskanzleien, von vielen Redaktionen, aber auch von vielen Menschen. Also ich sehe da jetzt nicht nur einzig und allein die Aktion und die Schuld, wenn Sie wollen, bei Meinung und bei bestimmten Politikern, sondern es ist schon eine sehr tief sitzende Verachtung bis hin zu Hass auf alles Russische da. Und das hat mich persönlich erstaunt, als ich also erstmals mit Russland Fragen und in Berührung kam, weil es liegt hier über vielem eben immer der Vorwurf, ja, Kalter Krieg, Spionage und das Düstere, das Barbarische, das autokratische Russland, das den armen Westen erschlagen würde. Ich würde das eher einordnen in eine wirklich tief sitzende, archaische, irrationale Haltung des Westens in seiner Allgemeinheit gegenüber allen östlichen, ja, wenn man so will. Also dieser Antagonismus lässt sich ja durch die Geschichte zurückverfolgen bis zum, wenn man so will, Freiheitskampf der kleinen griechischen Stadtstaaten gegen das übermächtige Perserreich im 5. und 6. vorchristlichen Jahrhundert, das schließlich die griechischen Stadtstaaten gewannen. Ob man dann nimmt der Krieg zwischen Kreuzrittern und Arabischem Reich, Osmanenschlachten, also das sage ich als jemand, der aus Österreich kommt, wo man eben auch immer wieder gerne dieses Bild des bösen Muselmannen und Türken und Osten, das ist etwas, was immer wieder bestimmt, ja. Und dieser Ost-West-Antagonismus ist heute sehr, sehr stark verdichtet in dieser Auseinandersetzung eben dort das böse, weite, barbarische etc. Russland und hier der tolle, freie, ach so nette und marktwirtschaftlich orientierte Westen. Also das ist wirklich ein seltsames Bild, das regelmäßig hochkommt. Und da geht es, glaube ich, um sehr viel mehr als nur um die Ukraine. Da geht es um sehr viel mehr als diese gesamte alte Problematik NATO-Osterweiterung. Das sitzt tief. Und Wladimir Putin hat vor einigen Tagen in einer ein Interview Mitte Dezember gesagt, ich selbst habe unterschätzt, oder ich glaube, er hat sogar gesagt, ich war naiv, meinen, der Westen würde manches ehrlich meinen. Ja, also viele in Russland bedienen das Wort Verrat. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die sagen, ja, werden wir wieder Freunde, wird das wieder gut. Diese Haltung gibt es auch. Aber ich glaube, dass das, was hier jetzt passiert ist, über mehr als die nächsten 3-4 Jahre nur reichen wird. Und das wird auch nicht durch gewisse Regierungsänderungen jetzt, wo auch immer in Europa, sich drehen. Das sitzt einfach sehr viel, sehr tief. Da wurde unendlich viel Porzellan zerbrochen. Und Johnson hin oder her, ich nehme wieder mal die Metapher, die wir schon einmal hatten vor ein paar Wochen, auf. Auch ein Boris Johnson ist nur eine Fußnote der Geschichte.
Ja, und das Ganze fügt sich in ein größeres Bild, über das wir hier in unserem Podcast in diesem Jahr auch schon mehrfach gesprochen haben, nämlich die BRICS-Staaten, die BRICS-Erweiterung, das Entstehen einer multipolaren Welt. Und da hat sich, um zu unserem nächsten Ereignis zu kommen, am 22. August vielleicht Historisches zugetragen. Aus den BRICS wurden die BRICS 6+. Es wurden 6 weitere Länder in den Staatenverbund mit aufgenommen. Dazu zu den bereits 5 bestehenden Mitgliedern sollen jetzt am 1. Januar 6 weitere angehende Wirtschaftsmächte aufgenommen werden. Zum einen die Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Ägypten, Äthiopien, Iran und, das steht jetzt weiter noch auf der Kippe, Argentinien, je nachdem, wie sich das jetzt dort unter Javier Milei alles weiter entwickelt. Also wir sehen hier gerade live und in Farbe, wie dieser Verbund, dieser Staatenverbund sich vergrößert und ein Gegenentwurf vielleicht zu den G7 darstellt und generell zu dem ganzen Verbund der westlichen Staaten ein Gegenentwurf ist. Frau Kneißl, wenn Sie jetzt nochmal auf dieses Event in Johannesburg in Südafrika blicken, auch damals, wir erinnern uns, konnte Putin nicht vor Ort sein, da ihm dort die Verhaftung gedroht hätte. Da Südafrika auch den Internationalen Strafgerichtshof anerkennt. Wie blicken Sie da auf dieses Ereignis und inwiefern, glauben Sie, wird das die nächsten Jahre prägen?
Zweifellos. Also das ist eine hochinteressante institutionelle Entwicklung, die wir im Jahr 2023 erleben. Hier darf ich noch einmal in Erinnerung rufen, die Idee BRICS, Brasilien, Russland, Indien, China. S steht für Südafrika, das kam dann dazu. Aber anfänglich war BRIC ein Investorenkonzept. Ich erinnere mich an Kongresse, Fondsveranstaltungen, wo ich Frankfurt, München, Hamburg mitwirkte vor über 20 Jahren. Und das Motto der Vortragenden, Jim Rogers beispielsweise, der große Rohstoffguru, die sagten dort immer, also wollen Sie Geld verdienen, Zinsen sind niedrig, die Aktien gaben damals nicht viel her, dann müssen Sie in BRIC investieren. Also gehen Sie in die Rohstoffe, gehen Sie dorthin. Und an sich waren diese Staaten nichts anderes als Objekte der Begierde. Dort muss man hinein, dort muss man Bodenschätze erwerben oder sich an irgendwelchen Gold und, ich weiß nicht, Erdöl und sonstigen Aktien mitmischen. Dann wurden aus diesen Objekten Investoren, der Investorenkongresse wurden immer mehr Subjekte. Also sie haben sich sozusagen formiert und aus losen Gipfeltreffen wurden institutionalisierte Mechanismen. Man hat dann eben auch eine eigene Entwicklungsbank geschaffen. Man debattiert intensiv die Schaffung einer eigenen Währung. Am 01.01.2024 übernimmt die Russische Föderation den Vorsitz innerhalb dieser erweiterten BRICS, BRICS Plus. Und auf dem Veranstaltungskalender in Russland stehen also viele, viele Fachtagungen. Der große Gipfel wird dann im Oktober in Kasan sein, im Mittelrussland, Tatarstan-Hauptstadt. Aber rund um das gesamte Konferenzgeschehen gibt es also viele, viele andere Fachtagungen, die ziehen sich von Universitären über Institute, Sport und so weiter, also in alle Richtungen hin. Und da sieht man eine Verdichtung von Beziehungen, die zweifellos auf das hinauslaufen könnten, was Sie anfänglich angesprochen haben, nämlich inwieweit das zu einer Alternative wird. Ich habe das jetzt auch in Khabarovsk als Frage gehabt in der Debatte. Könnte das sogar eine Alternative zur Organisation der Vereinten Nationen sein werden? Also schwer zu sagen, ja, aber es ist zweifellos attraktiv. Viele wollen hinein. Es sind ja nicht sozusagen jetzt Moskau oder Brasilia oder Peking, die sagen, kommt her, wir wollen euch unbedingt dabei haben, sondern die wollen hinein. Ja. Die Liste der zukünftigen Mitglieder ist noch viel länger. Und da war der Gipfel von Johannesburg, war um vieles interessanter als der mehr oder weniger zeitgleich findende G7-Gipfel. Der ist da fast untergegangen, weil BRICS, die stehen jetzt, die haben insgesamt schon ein viel höheres Bruttonationalprodukt, also ein Volksvermögen, das bei Weitem das die G7 übersteigt. Und G7, das war die Zeit von Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing, und das war ein Kamintreffen im Schloss von Rambouillet, und damals waren Frankreich, Italien, Japan, die waren noch wirklich die großen Akteure, da war noch keine Rede von einem China als Technologieführer und größter Importeur von Rohstoffen. Also die Welt hat sich in diesen 50 Jahren gewaltig verschoben.
Ja, und das ist auch ein gutes Stichwort, um auf das nächste große Datum zu sprechen kommen. Frau Kneißl, wie uns allen wurde es mittlerweile eingebläut. Man kann es schon kaum erhören. Der 7. Oktober. Der 7. Oktober als der Tag, an dem die Hamas Israel überfallen hat. Wir erinnern uns, es kam zu knapp 1200 zivilen Opfer auf israelischer Seite. Und seitdem hat dort ein Bombardement begonnen, das seinesgleichen sucht, zumindest was diesen Konflikt angeht in den letzten Jahrzehnten. Mittlerweile sind wir bei knapp 20.000 getöteten Zivilisten. Und das gerade mal jetzt bei über knapp 2 Monaten, in der dieser Krieg geführt wird. Er war auch jetzt schon, hat unseren Podcast hier geprägt in den letzten Wochen und Monaten. Frau Kneißl, wenn Sie jetzt mal noch etwas weiter in die Zukunft blicken, auf das Jahr 2024, wie sind denn da Ihre Aussichten, wenn Sie auf diesen Konflikt schauen. Glauben Sie, dass es in Anbetracht dieser massiven Anzahl ziviler Opfer zum einen dazu führen könnte, dass sich auch der Westen von Israel abwendet und sagt, wenn ihr so weitermacht, dann müssen wir auch gegen euch Sanktionen verhängen, genauso wie man das auch gegen Russland gemacht hat. Also sehen Sie vielleicht zum einen, dass da die Stimmung kippen könnte zu Ungunsten Israels, und zum anderen, inwiefern glauben Sie, dass vor allen Dingen auch die Mächte des globalen Südens rund um die BRICS-Staaten sich dort als eine Friedensmacht etablieren könnten in Form eines Waffenstillstandes, humanitären Pausen etc.? Also glauben Sie, dass dort womöglich im nächsten Jahr das Blatt sich wenden könnte?
Ich weiß nicht, ob man mit Sanktionen gegen Israel vorgehen wird. Ich glaube, dass zum einen, was sich bedauerlicherweise sehr, sehr rasant verdichtet, ist ein gewaltig wachsender Antisemitismus, vor allem in den USA, und dass die Attraktivität Israels als Einwanderungsland natürlich massiv abgenommen hat, weil eben nicht sicher, weil mit schwerem Militärdienst verbunden, weil man eben auch in vielen Gebieten dieses relativ kleinen Landes ja auch gar nicht mehr leben kann. Also ja, sowohl im Norden als auch im Süden wurden mittlerweile 100.000 Menschen evakuiert. Also Israel ist alles andere als ein sicherer Hafen, wenn der Antisemitismus wächst, und das tut er. Also das sehe ich mal als die allererste Konsequenz. Und Israel wird schweren wirtschaftlichen Schaden leiden, weil ein wesentliches Exportgut war und ist die Sicherheitsindustrie, also Waffenproduktion, Drohnenschutzschirme, elektronische Totalüberwachung von Individuen. Damit haben sie an sich in den letzten Jahrzehnten großes Geld gemacht, und das war auch mit ein Grund für diese enge Wirtschaftspartnerschaft mit Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ich würde sagen, da hat sich jetzt in diesem Kriegsgeschehen doch vieles als eher ergebnislos erwiesen und eben nicht das versprochen, was die Hersteller vielleicht ihren Kunden auch anboten. Also das Israel nimmt einen schweren moralischen Schaden als Ansehen, und kann man sagen, das Ansehen Israels hat in der Vergangenheit immer wieder aufgrund von Kriegen gelitten. Ich erinnere mich vor allem an den Libanon-Krieg von 1982 zurück. Israel ist dann trotzdem sozusagen in der Staatengemeinschaft nicht untergegangen, sondern hat immer irgendwie so seinen Platz gehabt, Kritik hin oder her. Aber ich würde sagen, diesmal ist es anders. Es ist einfach eine gesellschaftspolitische Stimmung, die anders ist. Und diese existenzielle Krise, die sich für Israel darstellt, also dieser 7. Oktober fand ja fast auf den genau 50 Jahre später nach dem Yom Kippur-Angriff statt. Und dass jener Krieg, den die ägyptische und die syrische Armee koordinierten gegen Israel, war eine massive Niederlage Israels, und Israel hätte damals vielleicht schon ja, definitiv gekippt werden können, wären nicht die USA eingeschritten und hätten Israel vor allem mit Treibstoff und Waffen versorgt. Also und jetzt zwischen 1973 und 2023 gesprochen, hat sich diese gesamte palästinensische Tragödie, diese Auseinandersetzung mit Israel in eine derartige, fast unauflösbare Situation begeben, dass manche meinen, es kann nur eine Explosion sozusagen etwas bereinigen. Das ist die Stimmung einiger. Andere wissen jetzt auch nicht mehr sozusagen, wo man ansetzen kann, um so etwas wie einen Prozess der Verhandlung wieder hervorzurufen. Netanyahu hat sich vor einigen Tagen gebrüstet mit der Aussage, ich war es, der einen Palästinenserstaat verhindert habe, und ich werde das weiterhin verhindern. Weil stellen Sie sich vor, es gäbe jetzt einen Palästinenserstaat in Gaza und Westbank, das wäre unser Ende. Also damit spricht er, rennt er wahrscheinlich die Türen bei einem großen Teil seiner, nicht nur seiner Wählerschaft, sondern Bevölkerung ein. Und auf der anderen Seite ist aber die Forderung ja nicht nur der Palästinenser, sondern auch der Staatengemeinschaft nach einem palästinensischen Staat, nach einer sogenannten Zwei-Staaten-Lösung. Also tragischer könnte diese griechische Tragödie rund um Israel-Palästina ja kaum werden.
Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns zum Abschluss unseres letzten Podcasts hier im Jahr 2023 noch in das Jahr 2024 blicken, das jetzt in wenigen Stunden beginnt. Es stehen ja auch einige spannende Ereignisse schon auf der Agenda, unter anderem auch die Präsidentschaftswahlen in den USA mit einem möglichen Comeback von Donald Trump. Auch die Tatsache, dass Russland den Vorsitz übernimmt bei den BRICS-Staaten und auch die Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr in Russland, ich meine am 17. März mit der möglichen Wiederwahl dann von Putin, werden sicherlich die Gemüter hier auch im Westen bewegen. Also Frau Kneißl, wie blicken Sie denn jetzt abschließend auf dieses Jahr 2024? Sind Sie da zuversichtlich, dass sich doch noch alles zum Guten wenden wird, oder sind Sie da weniger optimistisch veranlagt? Wie blicken Sie auf dieses Jahr, und was glauben Sie, wo werden die entscheidenden geopolitischen Entwicklungen stattfinden?
Also diese Sehnsucht nach einer besseren Welt, nach ewigem Frieden, Pride, Future und so weiter, diese Sehnsucht möchte ich niemanden nehmen, ja, an dieser Jahres, schon gar nicht jungen Menschen, die es verdient haben, sozusagen mit Vorsicht in ihr junges Leben weiter hineinzutreten und für ihre Zukunft zu arbeiten. Also ich will jetzt niemanden hier diese Zuversicht nehmen. Ich hoffe, dass Persönlichkeiten mit Rückgrat, mit einem Gespür, mit Herz, Verstand, muss alles gleichermaßen vorhanden sein, und die auch über eine Rückendeckung verfügen, weil allein geht da gar nichts, dass solche Menschen wieder in Positionen kommen, wo sie wirken können. Und das muss jetzt nicht nur die oberste Position sein, das geht von Abteilungsleitern bis hin zu Firmenchefs, weil sie können auch an der Spitze vielleicht eine befähigte Person haben, aber wenn sie im Verwaltungsapparat torpediert werden, und ich kann davon ein Lied singen, dann können sie auch nicht so viel voranbringen, wie sie vielleicht sich vorgenommen haben. Das heißt, es ist letztendlich eine Frage eines gesellschaftlichen Wandels, und so etwas geschieht nicht über Wahlen, ja. So etwas geschieht eigentlich in der Grundschule, bis hin so wie Familien ihre Kinder erziehen oder nicht erziehen, inwieweit man eine Gemeinschaft organisiert und inwieweit eine solche Gemeinschaft dann auch Persönlichkeiten, die ich gerade beschrieben habe, zulässt, dass sie sich sozusagen meritokratisch durchsetzen in einem Wettbewerb. Und wenn derartige Zeit Projekten vielleicht wieder anbrechen sollten, weil die Nachfrage da ist, weil alles andere gescheitert ist an an Versprechungen, Verheißungen, dann wird man eben vielleicht daran arbeiten können. Aber wie gesagt, dafür kann, glaube ich, jeder Einzelne seinen Mini-Mini-Beitrag leisten, indem er eben seine Stimme erhebt. Und ich freue mich, vielleicht ist es auch so als kleiner Abschluss für unseren Podcast, für das Ende ist, weil wir haben ja wirklich genau mit Jahresbeginn gestartet. Das war eben so eine zweite, dritte Januarwoche. Wir haben dieses Jahr 2022 mit vielen interessierten Zuhörern gelebt, Freitag bis Sonntag immer wieder. Und ich freue mich über jede einzelne sympathische Rückmeldung, die da kommt. Wir machen sozusagen hier unser Mini-Mini-Beitrag. Ja. Das hört man ja immer wieder heraus. Danke, dass Sie gewisse Dinge für uns einordnen. Wir haben jetzt einen größeren Zusammenhang erkannt. Also wenn wir beide das ein wenig weitermachen können und weil es Zuhörer gibt, die sich dafür interessieren, und wenn man das ein wenig raus kann, ja, das ist unser Beitrag. Ich bin froh, dass ich wieder arbeiten darf. Ich sehe in aller Dankbarkeit die Möglichkeit, dass ich wieder unterrichten kann, nachdem mir das jahrelang verwehrt war in meinem eigenen Land und ich auch in Deutschland aufgefordert wurde, nicht mehr unterrichtsmäßig tätig zu sein. Also wenn man sozusagen nicht mehr mit einem Arbeitsverbot behaftet ist, sondern Echo hat, Radius hat, dann kann man ja mitwirken. Und ich weiß, dass das vielen nicht vergönnt ist. Also was ich mir für 2024 wünsche, um sozusagen da auch mit einer etwas Zuversicht hineinzugehen, ist, ich wünsche mir, dass politische Häftlinge wie ein Julian Assange freikommen. Ich wünsche mir, dass es in der Bildung wieder so etwas wie Wettbewerb, Fakten und nicht nur ein Moralisieren gibt. Da ist jeder einzelne Lehrer von der Grundschule bis zur Hochschule gefordert. Und ich wünsche mir, dass die Menschen wieder mit so etwas wie Rationalität und Augenmaß ihre Arbeit meistern, egal in welchem Bereich sie da tätig sind. Das muss der Buchhalter genauso machen, dass es nicht zu so Verwerfungen kommt wie den regelmäßigen Skandalen, ob das jetzt in Deutschland diese Cum-Pro-Geschäfte, Cum-Ex mit Olaf Scholz oder Wirecard mit österreichischen Blendern oder andere große Verwerfungen. Also da sind Buchhalter genauso gefordert wie Lehrer. Und es wird ein riesiger Geröllhalde an zerstörten Grundlagen, glaube ich, in vielen europäischen Gesellschaften zu beseitigen sein. Also da ist so viel schiefgelaufen in den letzten Jahrzehnten. Und das, was man sozusagen jungen Menschen hier nun wünschen kann, ist, dass weniger Verwirrung oder wieder mehr Klarheit herrscht. Es sind ja keine Referenzen mehr gegeben. Und selbst ich bin im fortgeschrittenen Alter, kämpfe ich da sozusagen mit der Frage und wo sind jetzt die Fakten? Woran kann ich mich orientieren? Und ich habe das Riesenglück, dass ich mich in meinen wesentlichen Jahren erwachsen wird, wenn man politisch denken lernt, mich orientieren durfte an großartigen Persönlichkeiten, an Lehrern, an Fakten einfach. Und das wünsche ich für 2024 vielen, die weiterhin in Ausbildung befindlich sind, dass ihnen dies vergönnt sein möge, weil der Friede fällt nicht vom Himmel, wie auch der Krieg nicht vom Himmel fällt. Das ist alles menschengemacht und letztendlich ist vieles mehr mit Dummheit als mit Perfidität zu erklären.
Ja, Frau Kneißl, dann kann ich auch an der Stelle mich auch nur vielmals bei Ihnen bedanken, dass Sie sich hier jeden Freitag mit mir seit Anfang dieses Jahres die Zeit genommen haben, diesen Podcast hier aufzunehmen. Man kann sagen, dieser Podcast hat sich auch wirklich zahlenmäßig toll entwickelt. Zu Beginn haben wir mit noch einem eher kleineren Publikum angefangen. Jetzt haben wir mittlerweile auf allen Plattformen wöchentlich zwischen 10.000 und 15.000 Zuhörern. Das freut mich natürlich sehr, dass der Podcast hier auf so viel positives Echo stößt, so viel positive Resonanz immer bekommt. Ich lese auch immer gerne die Kommentare und freue mich doch sehr, dass fast alle, der überwiegende große Anteil doch sehr zufrieden ist mit unserer Einordnung. Und das kann ich auch nur noch mal bestätigen, was Sie gesagt haben, Frau Kneißl. Es ist uns in erster Linie ein Anliegen, die Ereignisse mit Fokus auf Geopolitik, wie soll man sagen, faktenbasiert und vor allen Dingen auch rational, ohne Moralisierung, ohne Emotionalisierung einzuordnen und damit einfach auch aufzuzeigen, dass das gehen kann, ohne ohne die große Moralkeule, ohne die Nazikeule, wie sie ja so gerne von unseren einschlägigen Leit- und Mainstream-Medien geschwungen wird. Und ich glaube, das gelingt uns, ist uns hier sehr gut gelungen. Von daher blicke auch ich auf, ja, doch zuversichtlich auf das nächste Jahr zumindest, was die Entwicklung unseres Podcasts und unserer weiteren Zusammenarbeit angeht. Da freue ich mich sehr drauf, Frau Kneißl. Und ja, jetzt kann ich auch nur nochmal betonen, vielen Dank, dass Sie sich jede Woche hier die Zeit nehmen. Und auch ein großes Dankeschön an alle Zuhörer da draußen, die uns Woche für Woche zuhören und uns unterstützen, auf welche Art auch immer. Auch euch wünsche ich jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut in das Jahr 2024 und bleibt uns weiterhin treu und gewogen.
Vielen Dank. Alles Gute, ein gesundes, erfülltes neues Jahr mit vielen, vielen guten kleinen Momenten, jedem Einzelnen.
Ja, liebe Zuhörer, das war's von unserer Seite für diese Folge, die 48. Folge, die wir jetzt hier heute aufgezeichnet haben. Und ja, jetzt wünsche ich euch einen guten Rutsch und bleibt uns treu und denkt dran, Frieden ist das Allerwichtigste. Mach's gut. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.